Ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht. Sanftmütig im Geist leben. Heute ist ja der Heilige Geist, vor 2000 noch was Jahre über die Menschheit gekommen. Jesus ist aufgefahren in den Himmel und der Heilige Geist wurde hinabgesendet für uns. Für uns als Helfer, damit wir dieses Leben überhaupt leben können, dass wir überhaupt lebensfähig sind, mit Jesus verbunden zu leben. Und darum hat Gott dieses Wunderwerk getan. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben. Und zwar nicht nur mir, sondern allen Gläubigen, die bekehrt sind, Jesus Christus. Sanftmütig im Geist leben, das soll mal das Thema so sein. Selig sind die Sanftmütigen, sagt Jesus in Matthäus 5, Vers 5. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land ererben. Was meint denn der damit überhaupt? Das Land ererben. Was? Ich möchte das anhand von zwei Beispielen mal so ein bisschen mehr erläutern und einfach mal so schildern, was so meine Gedanken waren, aber vor allem Gottes Gedanken waren darüber. Es geht um zwei Personen. Und zwar zum einen Mose. Das war der sanftmütigste Mensch, der je auf der Erde gelebt hat. Das habe ich jetzt nicht erfunden, das steht so da drin. Also das muss man sich mal vorstellen. Mose war der sanftmütigste Mensch, der je auf dieser Erde gewandelt hat. Wow. Und dann natürlich Jesus selbst. Jesus übertraf diese Sanftmut. Er hatte diese göttliche Sanftmut, diese unvorstellbare Sanftmut. Und ich möchte uns einfach aufzeigen, was Gott so getan hat und was Gott tut in unserem Leben. Kennt ihr Aaron und Miriam? Ja, ne, oder? Aaron, der Bruder von Mose, und Miriam, die Frau. Schwester. Habt ihr aufgepasst? Okay, die Schwester. Mose war berufen von Gott. Gott hat direkt mit Mose geredet. Gott hat gesagt, Mose macht das und er tat. Aber dann hat er eine kuschitische Frau geheiratet. Also eine andere, eine kuschitische Frau hat er geheiratet. Und Mose und Miriam haben gesagt, das kann ja gar nicht sein, oder? Aaron. Miriam und Aaron haben gesagt, das kann ja überhaupt nicht sein. Das kann ja gar nicht sein, wenn der wirklich von Gott mit Gott kommuniziert oder redet, wie kann das sein, dass der dann so eine Frau heiratet? Und dann kamen so die Gedanken, also ich verstehe das nicht. Ne? Dann hat dann Aaron und Miriam gesagt, ob der sich sicher ist, ob Gott mit ihm geredet hat. Und Gott redet doch auch mit uns. Und durch uns, also den Mose, den brauchen wir doch eigentlich gar nicht so arg, oder? Das können wir doch viel besser vielleicht sogar, ne? Ich bin doch genauso berufen von Gott. Dann kam Gott und hat ihm das erzählt. Wer bist du eigentlich, Aaron und Miriam? Wer seid ihr? Wenn ich einen Propheten berufe, dann werde ich das tun. Und ich werde ihm durch Träume, durch Visionen, durch Bilder zeigen, dass ich Gott bin und was er verkünden soll. Aber mit Mose, hat Gott gesagt, mit ihm werde ich von Mund zu Mund kommunizieren. Mit ihm werde ich persönlich reden, ohne irgendwelche Rätsel. Ich werde direkt Befehl geben an Mose, tu das. Und dann tut er das. Und Aaron und Miriam haben das ein bisschen schon angezweifelt. Und dann kam Gott runter der Wolkensäule und hat dann mal mit Miriam und mit Aaron geredet. Sie hatten ein Gespräch. Kai-Uwe, wir müssen reden. Und dann war das folgendermaßen. Gott hat dann zu Aaron und Miriam gesagt, wer seid ihr überhaupt? Wie kann das sein, dass ihr Mose anzweifelt? Und was dann passiert? Durch diesen Ungehorsam, durch diese Sünde, durch dieses nicht auf Gott vertrauen, auf Gott zu hören, wurde Miriam dann aussätzig. 7 Tage. Sie war ausgeschlossen von dem Volk, sie war irgendwo eingesperrt, weg. Und dann hat Aaron erkannt, oh, was habe ich denn da gemacht, was haben wir denn da gemacht? Und dann tat Aaron was Richtiges. Er ging zu Mose und hat um Vergebung gebeten, um seine Sünde zu vergeben. Er war voller Reue, er war tat Buße und er hat erkannt, Aaron, hey, das war verkehrt. So, ich weiß, was ich gemacht hätte, wenn ich Mose gewesen wäre. Ich hätte gesagt, es geschieht da recht, oder? Selber schuld. Hättet ihr eure Klappe gehalten und dann wäre alles gut. Aber Mose nicht. Mose, der sanftmütigste Mensch, der wusste genau, wie Aaron und Miriam ticken. Der wusste genau, oh, weil das spürt man ja, ja, wenn jemand da ist, mit dem man nicht so ganz gut klar auskommt, da denkt man, da ist irgendwas zwischen uns. Und das wusste Mose auch. Was hat Mose getan? Er hat nicht gesagt, geht mal weg und macht euch vom Acker, sondern Mose, er schrie zum Herrn. Er ist auf die Knie, er hat Gott gebeten um Vergebung, damit Miriam wieder gesund wird. Wow, ich wünschte mir, das hätte ich auch. Das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, der hatte genug Ärger, ne? Ich meine, der ging zum Pharao, die stolpern 40 Jahre in der Wüste rum und dann kommen noch diese Angriffe von innen. Sein Bruder und seine Schwester, die wollen da ein bisschen mehr Macht haben. Was hat Mose getan? Alles gut, ich bete für sie. Und Mose musste sich nicht verteidigen oder so, musste klarstellen, wer der Leiter dieser Sache ist. Das hatte er gar nicht nötig und das machte er auch nicht, weil er genau wusste, ich bin von Gott eingesetzt. Ich bin von Gott eingesetzt, ich brauche mich nicht zu verteidigen oder an meinem Posten kleben, sondern das macht Gott. Und Gott hat es getan, er hat ihn als Leiter bestätigt und hat Miriam und Aaron zur Vernunft gerufen, zur Buße gebracht. Wie sind das bei uns, ne? Ich meine, wir sind doch auch häufig so, dass wir denken, das kann ich doch viel besser wie der. Die Gemeinde da drüben, 40 Meter weiter, da sind 500 Leute drin und bei uns sind es 30. Das kann doch nicht sein. Wir machen doch genauso tollen Dienst wie die, oder? Unser Pastor ist doch viel besser wie der da drüben. Wie oft denken wir das? Wie oft denken wir, das können wir doch mindestens genauso gut oder vielleicht gar besser. Und so haben auch Aaron und Miriam hatten diese Gedanken, hey, das können wir doch viel besser. Aber Mose hat toll reagiert und ich wünschte mir, ich könnte so toll reagieren. Mose hat gesagt, das ist nicht meine Aufgabe, wer wen einsetzt zu irgendeinem Dienst, sondern das ist Gottes Aufgabe. Und Gott hat Mose eingesetzt für diesen Dienst und er setzt diesen Pastor da drüben ein und unseren Pastor hier. Das ist von Gott. Das ist nicht unsere Aufgabe zu bestimmen, der oder die ist gut oder nicht so gut. Das ist nicht. Und das ist häufig in diesen Gemeinden und auch in unserer Gemeinde zum Teil. Ist das ein Problem auch, wo wir denken, das könnte ich doch viel besser oder warum schreit der jetzt Halleluja während der Predigt oder warum singt der so extrem falsch? Wieso singt der überhaupt nicht mit? Wieso? Und wir zweifeln in dem Moment Gott an, oder? Ich sag also Gott, hey, ich denke, das ist falsch, dass der so falsch singt. Und für Gott hört es sich an wie Lobpreis, wie ein Engelschor, wenn diese Person, die falsch singt, Lobpreis macht. Und wir sind aber ganz schnell, ich gehöre da auch dazu, zum Verurteilen. Ja. So ganz schnell kann ich dann sagen, der Günther müsste doch das machen oder die Ältesten, die müssten doch das so und so machen. Warum machen die das nicht so? Ich muss, glaube ich, mal mit denen reden. Ich hätte die Lösung für das. Und genau das war Aaron und Miriam. Genau dasselbe Bild, nur ein paar tausend Jahre vorher. Ja, wieso scheint es den anderen Christen besser zu gehen als mir? Wieso fährt denn der ein Porsche und ich nur ein Dacia? Warum nicht? Und dann kommt ja die Frage, was machen denn wir falsch? Herr, was soll ich verändern, dass in unsere Gemeinde auch Hunderte von Leuten kommen? Antwort: Ihr macht nichts falsch. Das ist einfach so, wie es ist, von Gott gewollt. Ich glaube, da war eine ganze Menge Neid und Eifersucht bei Aaron und Miriam, wie bei uns mit dieser Nachbargemeinde. Es ist nicht unsere Aufgabe, Gottes Reich Bauer zu ernennen oder zu berufen. Der braucht uns nicht. Das kann Gott viel, viel besser. Das kann Gott viel besser als wir, nur weil der eine vielleicht ein bisschen eine große Klappe hat oder was, oder so ein toller Typ ist, so wie ich. Nee, das können wir uns vergessen. Wir haben eine falsche Vorstellung auch von erfolgreich sein. Ne? Wir sind so die Zahlenmenschen. Ne? Oh, wir haben 1.000 Euro gekriegt in der Sonntagskollekte oder heute war mal 100. Und dann waren sie eingeschnappt oder sind wir eingeschnappt häufig, oder? Wenn Gott uns das dann nicht gibt, wenn die in 2-3 Jahren anstatt 400.000 Leute sind und wir immer noch 30, dann werden wir eingeschnappt. Und dann zweifeln wir auch die Autorität Gottes an in dem Moment. Da sagen wir, ja, wer weiß, was der da macht, ich verstehe das nicht. Und dann geben wir auch auf. Ja. Wir geben auf mit dem Auftrag, den Gott uns gibt. Wir sollen Gemeinde bauen. Wie ging die Geschichte weiter mit Miriam? Gott war richtig sauer. Der war stinkig. Und sie wurde aussätzig wie Schnee. Das heißt, Teil ihres Körpers war abgestorben. Also, ich weiß nicht, ob schon jemand mit euch mit dem Tod irgendwie was zu tun hat, Vater gestorben, Mutter gestorben oder irgendwas. Und diese Person dann gesehen, wie sofort das Leben aus der Person herausgeht und wie weiß und wie kalt. Und so war Miriam in dem Moment. Und wie gesagt, Aaron ging zu Mose und hat um Vergebung gebeten. Und Mose schrie zu Jehova. Wie gesagt, ich hätte vielleicht anders reagiert, aber ich bin dankbar, dass Mose so reagiert hat, um uns Zeugnis zu geben von wahrer Sanftmut. Als Mose und Aaron und Miriam an einem Strang gezogen haben, da war alles gut, oder? Dann gingen sie zum Pharao, gingen zurück und haben gesagt, hey, jetzt werden wir beten, jetzt müssen wir raus. Und dann kamen diese ganzen Plagen auf den Pharao und das war dann auch rum. Und dann hat Gott ihnen den Auftrag gegeben, so jetzt zieht mal los. Sie sind dann losgezogen und alles drum und dran. Wunderbar. Und dann kam diese Zweifel. Als sie an einem Strang gezogen haben, konnten sie alles durchstehen. Sie konnten alles bewältigen, alles. Aber in dem Moment, wo diese Zweifel kamen, trat das Gottdienen in den Hintergrund. Und das ist bei uns doch auch so, oder? Ich bin so beschäftigt mit den Gedanken, meine Gemeinde besser zu machen zu wollen und vergesse eigentlich, um was es eigentlich geht. Es geht um Gott zu dienen, ihm die Ehre zu bringen, ihn zu verherrlichen. Und für das sind wir als Gottes Kinder geschaffen. Wir stellen uns häufig selbst das Bein. Also es war bei mir auch schon oft so, also ich bin da ein Experte in Übernehmen, also in Beurteilen, wer gut oder schlecht ist und wer eigentlich nicht da sein sollte. Das kann ich sehr gut. Also da bin ich wirklich toll. Ich habe dann mal gepredigt in Neustadt und ich habe dann eine Stunde, war meine ganze Familie da, weil das war eine Kirche, zu so einer Gemeindesaal kommen wir nicht, aber in die Kirche, da gehen wir halt mal hin. Ne? Da sind dann meine ganze Familie ist dann dahin gekommen und ich habe gedacht, boah, let's rock. Jetzt erzählst du denen eine Stunde von, du musst dein Leben Jesus übergeben. Das war wie so ein Repeat-Knopf, ne? So, und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder. Und ich habe gedacht, jetzt denke ich, Gott, verzeih mir, weil ich habe gedacht, die, wo jetzt da drin sitzen, die müssen jetzt bekehrt werden und zwar von mir. Nicht von Gott, sondern ich muss jetzt meinen Papa, meine Mutter bekehren. Ich muss das tun, weil Gott scheint es ja irgendwo nicht zu interessieren, oder? Und es war die grausamste Predigt, die ich je gehört habe, meine eigene. Das war, oh Gott, war das Sanftmut oder Hochmut? Weil ich habe Gott nicht zugetraut, dass er meine Eltern oder meine Verwandten berühren kann und zu sich holen kann. Nee, der brauchte ja mich. Das ist ein Beispiel, wo ich total, ich denke, wir müssen lernen, dass wir Gott seinen Job lassen. Es ist nicht, dass wir Gottes Job tun müssen. Das kann der viel besser. Das kann der viel, viel besser, als wir es können. Und häufig, jetzt kommt was Gutes, Achtung. Merken, aufschreiben, jetzt kommt was Gutes. Häufig kümmern wir uns so sehr um die leeren Stühle in den Gemeinden und kümmern uns kaum um die Stühle, die besetzt sind. Stimmt das? Häufig machen wir Programme und denken, wie können wir die Hütte vollkriegen und die Menschen, die Woche ein, Woche aus tätig sind in den Gemeinden, die sind halt da, aber wie sieht es aus mit unserer Beziehung zu diesen Menschen? Habe ich die Gemeinschaft mit meinen Geschwistern? Oder bin ich einfach nur, ja, die sind ja da, alles gut. Ich glaube, das ist ein Riesenproblem. Ne? Wir kümmern uns um Programme, wir müssen volksbelustiger werden in Gemeinden, wir müssen gucken, dass jeder happy ist und dass jeder froh ist und kümmern uns eigentlich nicht mehr um die Leute, die vielleicht Gebet, Zuneigung und Gemeinschaft brauchen. Für mich, ich fand, das war gut, oder? Geht, ne? Lass Gott seinen Job machen. Nach 40 Jahren Wüste hat Mose Geduld gelernt, Demut und Sanftmut. Ich bin da sehr, sehr weit entfernt. Aber ich bin Gott dankbar, dass ich vielleicht nicht mehr ganz so hartherzig war oder bin, als vor 20 Jahren, als ich zum Glauben kam. Da ist noch ein langer Weg, das könnt ihr gerne für mich beten. Aber ich möchte nur sagen damit, wenn wir es zulassen, verändert uns Gott und er schenkt uns die geistliche Gabe der Sanftmut. Weil das ist, was es ist. Das kommt nicht von uns heraus. Wir haben Rachegedanken, wir haben Eifersucht, Neid, Stolz. Aber Gott erfüllt uns mit seinem Heiligen Geist und er möchte uns Sanftmut geben. Moses hatte keine Angst um seinen Führungsanspruch, das war dem eigentlich, er wusste genau, wer da zuständig ist. Wenn wir durch die Schule Gottes gehen, werden wir das lernen, dieses Sanftmut. Und wir werden auf verschiedene Dinge vielleicht anders reagieren, als wir noch vor 2-3 Jahren. Da gibt es einen Baptistenprediger, Spurgeon, der hat mal gesagt, die größten Angriffe in der Gemeinde kommen von within, von innen. Also was er gesagt hat, der litt unter starken Depressionen und was er sagte, das, was von außen kommt, das stört mich eigentlich ganz wenig, weil die wissen es ja nicht besser. Aber das, was von meinen, diese Angriffe, diese richtigen Angriffe, die kommen von meiner Gemeinde und das ist das, was mich verletzt. Das ist das, was mich in Depressionen treibt. Ist das eine sanftmütige Gemeinde? Nein, es ist doch wurscht, ob der mit so einem grünen T-Shirt da vorne steht. Es ist doch wurscht, ob der jetzt falsch singt. Es ist doch wurscht, ob der jetzt so blöde Witze macht, wo keiner versteht. Es geht um Jesus Christus. Es geht um unsere Beziehung zu Jesus. Ich glaube, wenn wir Sanftmut lernen wollen, sollten wir im 4. Mose mal nachlesen, was das bedeutet. Und in den Psalmen, das ist so oft im Alten und im Neuen Testament niedergeschrieben, Sanftmut, dass wenn wir uns, da brauchen wir uns gar nicht groß anzustrengen, dann finden wir was über Sanftmut. Und jetzt kommen wir zur vollendeten Sanftmut, nämlich Jesus Christus. Eine Prophezeiung über den Erlöser in Jesaja 56, Vers 9. Isaiah 56:9. Ich hab's gleich. Jesaja 50, 6 bis 9. Markus, you ready? Meinen Rücken bot ich denen dar, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Aber Gott, der Herr, wird mir helfen. Darum muss ich mich nicht schämen. Darum machte ich mein Angesicht wie ein Kieselstein, denn ich wusste, dass ich nicht zu Schanden würde. Der mich rechtfertigt, ist nahe. Wer will mit mir rechten? Lasst uns miteinander hintreten. Wer will gegen mich Anklage erheben? Er trete her zu mir. Siehe, Gott der Herr steht mir bei. Wer will mich für schuldig erklären? Siehe, sie werden alle zerfallen wie ein Kleid. Die Motte wird sie fressen. Das war die Prophezeiung vom Propheten Jesaja über unseren Erlöser. Ganz gleich, was Jesus passiert ist, durch uns, er hat standgehalten. In Demut, in Sanftmut, in Ehrfurcht. Und auch Apostel Petrus musste diese Lehre der Sanftmut erstmal erlernen. Petrus war, der muss auch so eine Riesenklappe gehabt haben, wie ich ein bisschen vielleicht. Das war auch so einer, der wusste alles und hinterher hat er den Schwanz eingezogen, genau wie ich, komisch, ne? Sehr viele Parallelen. Auch Petrus, der Apostel, musste diese Sanftmut lernen. Im 1. Petrus 2, Vers 22 und 23. 1. Petrus 2, 22 bis 23. Er hat nie gesündigt und nie jemanden mit seinen Worten getäuscht. Er hat sich nicht gewehrt, wenn er beschimpft wurde. Als er litt, drohte er nicht mit Vergeltung. Er überließ seine Sache Gott, der gerecht richtet. Das ist Sanftmut. Da waren keine Rachegedanken. Oh, der hat ja genau gewusst, was jeder denkt, noch dazu. Das musst du dir mal vorstellen. Ne? Und alles, was er gemacht hat, er ist ihnen begegnet mit Liebe, mit Vergebung, mit Sanftmut. Das ist so ein herausfordernder Lebensstil, oder? Wir alle, oder die meisten von uns sind irgendwo beschäftigt, sei es Schule, Arbeitsstelle oder Familie. Wir wissen alle, wie schwer das ist, da mit Sanftmut entgegenzutreten, wenn mein Chef mich nervt, wenn mein Kind mich nervt, wenn mein Arbeitskollege denkt, was weiß ich, wie schwer ist das? Und in Petrus' Briefen gibt er zweimal Stellen zur Nachahmung. 1. Petrus 2, Vers 21. Diese Leiden gehört zu dem Leben. Dieses Leiden gehört zu dem Leben, zu dem Gott euch berufen hat. Christus, der für euch litt, ist euer Vorbild, dem ihr nacheifert. Wir sollen also genauso reagieren, genauso leben wie Jesus, wie was wir vorher gehört haben. Also nicht, ja, das hat der so gemacht, der Jesus, aber das gilt nicht für uns, sondern wir sollen uns nicht wehren. Wir sollen nicht schlagen. Wir sollen demütig in Sanftmut unserem Gegenüber treten. 1. Petrus 3, Vers 8 bis 9. Endlich aber seid ihr alle gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig und vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr Segen ererbet. Und das ist genau der Geist der Bergpredigt von Matthäus 5. Es geht, wenn euch einer schlägt, haltet die andere Wange hin. Es geht um Vergebung, es geht um Verständnis. Ich muss nicht meinen Willen durchsetzen in meiner eigenen Gemeinde, weil ich denke, ich weiß es ja besser. Ich muss nicht sagen, also Günther, du könntest dir mal die Haare schneiden oder was. Warum? Günther ist von Gott eingesetzt. Und wer bin ich, zu behaupten, dass das nicht so ist? Die Ältesten in unserer Gemeinde sind von Gott eingesetzt. Wer bin ich, um das zu beurteilen, ob das gut oder falsch ist oder richtig? Genau das war bei Aaron und Miriam. Die haben angezweifelt, dass Mose der richtige Mann ist, weil er eine Frau von Kurdistan, was weiß ich, wie sie heißt, geheiratet hat. Und in dem Moment, wo das passiert war, war die Autorität von Mose zerstört, oder? Wer sind wir, dass wir denken, wir haben die beste Antwort und den besten Weg für unsere Gemeinde? Wer sind wir? Also ich hoffe, dass das immer weniger wird bei mir und bei euch vielleicht auch, der damit kämpft. Diesen Geist hat Jesus gelebt und auch gelehrt. Und doch war dieses Ende, der Tod am Kreuz, gleichzeitig ein triumphaler Neubeginn. Ein triumphaler Neubeginn, dass wir neues Leben haben, dass wir neue Hoffnung haben. Ein triumphaler Neubeginn durch Jesu Demut und Sanftmut, durch seinen Gehorsam wurde der Plan Gottes zur Erlösung der Menschen erfüllt. Das muss man sehen. Das ist das, was zählt. Es geht nicht um, wer was besser kann, wer was besser weiß, warum die das so machen und wir so, warum jetzt einer Halleluja ruft oder Amen, was weiß ich. Das ist doch sowas von Wurst. Das ist so egal. Es geht darum, dass Jesus in diesem Haus verherrlicht wird. Es ist Jesus, ihm gebührt die Ehre. Es ist nicht mir oder irgendeinem, der hier drin sitzt, gebührt die Ehre. Nein, Jesus gebührt die Ehre. Jesus ist das Zentrum in unserem Leben. Jesus ist, warum wir hier sind. Wenn ich der Richter wäre oder gewesen wäre, wäre keiner von uns da. Aber Jesus mit seiner Sanftmut, mit seiner Liebe, mit seiner Vergebung, mit seiner Gnade, er schenkt uns diese Chance, dass wir zu ihm kehren dürfen. Zu ihm. Er ist unser Erlöser. Er ist der Gottesplan zur Erlösung für die Menschheit. Wenn sich jemand selbst aufgibt für Gott, so ist er nicht verlassen und verkauft. Es scheint manchmal so. Manchmal scheint es, ich bin der Einzige, Michel ist leider nicht da, der Einzige, der hier leiden muss. Gott wird auf unserer Seite stehen. Er wird uns verteidigen, er wird uns rechtfertigen und segnen. Es ist nicht unsere Aufgabe, mich zu rechtfertigen in Dingen, die Gott nur abhängig von Gott sind. Das ist Gottes Job, das ist nicht meine Aufgabe. Wer sich vor Gott demütigt, der wird zu seiner Zeit erhöht werden. In Sanftmut, wer sich vor Gott demütigt, dem wird er zu seiner Zeit erhöhen. Also auch wieder nicht unsere Aufgabe. Das kann man übrigens in Philippus und Jakobus nachlesen. Sanftmut und Demut sind ganz, ganz eng verknüpft. Bin ich demütig oder hochmütig? Wie ich das Beispiel vorher genannt habe, Ich dachte, ich muss bekehren. Ich dachte, ich muss unsere Gemeinde verbessern. Ich dachte, ich. Das ist nicht Demut. Und der Herr lernt und lehrt uns Demut und Sanftmut in seinem Wort. Sanftmutig heißt, sein heißt, nimm dich selbst nicht so wichtig. Du bist nicht das Zentrum der Erde. Sei nicht beleidigt, weil einer mal falsch singt. Hasse nicht. Hass ist was Schlimmes. Streite und schlage dich nicht, weil du dich gekränkt fühlst oder angegriffen fühlst. War Jesus am Kreuz und davor beleidigt oder gekränkt? Hat er Rache geübt oder was hat er getan? Am Kreuz hat er gesagt, Herr, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Das ist das ultimative Zeichen der Sanftmut. Aber Mose konnte auch sehr hart sein, wenn es um das Reich Gottes ging. Ja? Also das war kein Waschlappen. Und er hat Gott verteidigt und sein Volk, nicht aus Groll oder Rache. Wisst ihr, warum er das gemacht hat? Weil er Gott so sehr liebte. Er war persönlich angegriffen, wenn jemand seinen Gott und sein Volk beleidigt hat. Was tue ich in meinem Leben, in meiner Familie? Stehe ich ein für das Volk der Gläubigen? Stehe ich zu Gott? Das muss jeder selbst prüfen. Oder bin ich so ein Sonntagschrist? Das war ich auch eine Zeit lang. Sonntags war ich heilig, unter der Woche nicht mehr so. Das konnte ich auch sehr gut. Mose hat sich bis aufs Äußerste dafür eingesetzt bei Gott, dass das Volk Israel trotz seiner großen Sünde nicht gerichtet wird. Und dass Gott ihm vergab. Das war sein großes, großes Anliegen. Er wusste, dass sein Volk Sünder sind und dass sie ungehorsam waren. Das wusste Mose genauso gut wie Gott. Aber Gott aus Demut und Sanftmut und Liebe hat Gott zu Gott gefleht, vergib unserem Volk, vergib dem Volk. Haben wir dieselbe Begeisterung für die verlorenen Seelen um uns herum, sei es mein Papa, meine Mutter, mein Arbeitskollege, haben wir dasselbe Verlangen, dieselbe Gier nach Erlösung, die nicht wir bringen können, aber gehen wir zu Gott, flehen wir zu Gott, so wie Mose? Aber die biblische Sanftmut bezieht sich nicht nur auf den Umgang mit Menschen, sondern auch den Umgang mit Gott und seinem Wort. Jakobus steht, seid schnell bereit zuzuhören, lasst euch Zeit im Reden ohne Zorn. Da bin ich auch so ein Experte. Ich habe ja für jeden eine Antwort. Also ich habe die Lösung parat für alles. Ne? Und so oft habe ich gedacht, wenn du doch hinterher, halt doch einfach mal die Klappe. Ne? Hör doch einfach mal nur zu. Weil die Zunge ist ein ganz, ganz böses Werkzeug. Und ich kann auch sehr gut verletzend sein, das habe ich drauf. Ja? Aber lass uns einfach, und da könnt ihr auch für mich beten, lass uns einfach gute Zuhörer sein. Und ganz langsam im Reden. Trennt euch deshalb von allem Schlechten und Bösen in eurem Leben. Und nehmt die Botschaft Gottes, die er euch gegeben hat, demütig an. Denn sie hat die Kraft, eure Seelen zu retten. Nehmt das Wort Gottes an. Nehmt die Heiligkeit, die Herrlichkeit Gottes an. Nehmt an den Geist Gottes in Demut, in Sanftmut, in Liebe. Dann werden wir das ewige Leben ererben. Das ist ein Versprechen. Das steht nicht nur da drin, dass halt was drin steht, sondern das ist ein Versprechen von Gott. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land ererben. Matthäus 5, Vers 5. Sanftmut ist eine ganz klare Frucht des Geistes. Das ist nicht irgendwie, naja, der eine kann es ein bisschen besser oder der andere kann es nicht so gut. Das ist eine reine Gabe von Gott durch den Geist Gottes. Und darum feiern wir Pfingsten. Jesus ist hinauf zum Vater gegangen und hat uns den Heiligen Geist geschickt, damit wir sanftmütig werden, damit wir demütig werden, damit wir unseren Stolz, unseren Hochmut und unseren ganzen Sondermüll, den wir in uns haben, dass der einfach weggeht. Weggeht. Das gehört nicht in unsere Beziehung zu Gott. Das ist so, ja, das ist im Weg. Wir waren ja an der Ostsee und das war ja wunderschön. Und der Strandabschnitt, wo wir dachten, wir müssten unbedingt mal ins Wasser, ist sehr steinig. Und so bin ich auch da drauf rumgestolpert. Und wenn ich das richtige Schuhwerk gehabt hätte, wäre ich wahrscheinlich viel leichter in dieses Wasser gekommen. Aber das kann ich ja auch so. Und genau das ist, haben wir das richtige Schuhwerk? Haben wir das Schuhwerk, das Wort Gottes, um mit ihm in Verbindung zu treten? Leben wir im Geist Gottes? Leben wir mit Gott, mit der Heiligen Schrift? Oder versuchen wir das so selbst irgendwie gerade zu biegen? Diese Sanftmut, versuchen wir die selbst zu erarbeiten? Auf jeden Fall war ich dann im Wasser. Sven, ach, 8 Grad. Das mache ich nie wieder. Das ist kalt. Da lernt man auch Sanftmut, gell? Demut und alles. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Sanftmut ist eine Frucht des Geistes und Kinder Gottes sollen vom Geist Gottes erfüllt sein. Punkt. Und wisst ihr was? In dem Moment, wo wir Ja sagen zu Jesus, sind wir vom Geist Gottes erfüllt. Punkt. Da gibt es nicht vielleicht ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Immer zur rechten Zeit wird er uns geben, was wir tun, sagen oder wie wir reagieren sollen. Er wird es uns immer geben, wenn wir mit ihm in Verbindung stehen. Und das nenne ich den Heiligen Geist in uns. Und so, nur so, mit dem Geist Gottes können wir einen Unterschied machen in unserem Umfeld. Ich kann erzählen, was ich will, aber ohne den Geist Gottes ist es einfach nur bla bla bla. Wir sollen uns führen lassen von dem Geist Gottes. Von dem Geist Gottes. Und er wird uns zur rechten Zeit geben, was wir tun, was wir sagen sollen. Wir können uns darauf verlassen. Er wird nicht sagen, ja, heute war er nicht so brav, ich werde ihm mal das nicht geben. Nee. Wir sind Vollzeit, 24 Tage, 24 Stunden, 7 Tage umgeben von dem Heiligen Geist. Und nicht, weil wir so toll sind, sondern weil Jesus in den Himmel hinaufgefahren ist und er uns erfüllt hat mit dem Heiligen Geist, die an ihn glauben. Und der Heilige Geist wurde für alle ausgegossen, die an ihn glauben, die angenommen haben, dass er für dich, für uns gestorben ist am Kreuz, dass er nach 3 Tagen auferstanden ist, dass er hinaufgefahren ist in den Himmel. Und die können nichts dazu beitragen, um den Heiligen Geist irgendwie sich zu angeln, oder zu catchen, sondern das passiert automatisch, ohne euer Zutun, ohne unser Zutun. Und ich bete und ich möchte euch bitten, Herr, lasst euch die Jesus noch nicht angenommen haben, dass sie sich einfach vielleicht mal darüber Gedanken machen. Das heißt nicht, dass du ein perfektes Leben haben wirst, überhaupt nicht, aber du bist erfüllt vom Geist und er wird dich durchtragen durch dieses Leben. Mit einer Freude, mit einer Sanftmut, mit einer Demut und wird langsam Stück für Stück deine Dinge, die dich zurückhalten von einer klaren Verbindung mit Gott, die wird er so langsam weg von dir nehmen. Und dafür, Herr, danke ich dir. Herr, ich danke dir für dein Wort. Herr. Ich danke dir, dass du sanftmütig bist, dass du uns liebst, dass du uns vergibst. Herr. Und ich danke dir, dass du dieses Beispiel von Mose so, ja, dass du uns das so offenbart hast, dass du uns das so erklärt hast, Herr, dass wir sanftmütig sein können durch den Heiligen Geist, Herr, dass wir das empfangen, dass dies eine Geistesgabe ist, Herr. Und ich danke dir für diesen Heiligen Geist, den du uns gesandt hast, Herr, den du uns einfach ganz frei, ohne irgendwelche Tat gegeben hast, Herr. Und da möchte ich beten, dass du die Menschen berührst, Herr, dass du die Menschen berührst, die dich noch nicht angenommen haben, die noch nicht gesagt haben, ja, Jesus. Dass du einfach dort in diesem Leben wirkst, Herr, dass auch sie diesen Heiligen Geist, diesen Helfer empfangen werden, Herr. Herr, ich danke dir, dass du uns hilfst, Herr. Und ich bete, dass du uns lehrst, sanftmütig, demütig zu sein und in Liebe zu wandeln, Herr. Darum bitte ich dich, Herr, dass du uns da einfach immer wieder näher hinbringst, Herr. Ich danke dir für dein Wort, Herr, und für deine Lehre, Herr. Und ich bitte dich, dass du unsere Gemeinschaft, diese Gemeinschaft der Heiligen segnest. In Jesu Namen. Amen.